Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und die wünscht einen schönen guten Morgen. Schön, dass Sie dabei sind. Ich freue mich heute über einen Gast, der Entertainer oder vielleicht sollte man besser sagen Unterhalter im besten Sinne ist. Im Radio wie auch im Fernsehen. Seine bekannteste Sendung war da wahrscheinlich Zimmerfrei. Ein Mann, der immer mit Krawatte, Einstecktuch und Haartolle auftritt. Der ist jetzt aus Münster zugeschaltet, kann ich also nicht kontrollieren. Ich gehe aber mal davon aus, er ist Meister des Genre Jazzschlager und gilt als Multi-Instrumentalist. Am Klavier und am Banjo sieht man ihn am häufigsten. Götz Altmann, schönen guten Morgen. Ich grüße nach Münster.
Guten Morgen, Frau Heise.
Was löst bei Ihnen mehr Glücksmomente aus? Ich habe jetzt ja schon einige Ihrer Tätigkeiten angesprochen. Selber Musik machen oder Musik hören oder Musik auflegen für andere?
Alles macht Spaß, alles zu seiner Zeit. Aber Glücksmomente werden hauptsächlich ausgeströmt, wenn ich selber spielen darf.
Ist Musik manchmal auch sowas wie ein Ventil? Ich meine, diese Zeit ist ja ein bisschen schwierig.
Mhm. Ja? Also die Beschäftigung mit Musik ist auf jeden Fall immer ein Ventil, egal in welcher Kapazität man sich der Musik nähert. Denn Musik entführt einen natürlich, es klingt wie ein Klischee und es ist auch eins, aber es ist ein Klischee, das stimmt. Musik entführt einen natürlich auch für ein paar Minuten in eine ganz andere Sphäre, eine andere Dimension. Man kann sich in Musik wirklich verlieren.
Und das hört sich jetzt aber so an, als ob Sie nicht unbedingt Publikum dazu bräuchten, sondern Musik an sich schon.
Ja, das sind ja zwei sehr unterschiedliche Situationen. Das kennen Sie ja aus Ihrem Beruf ganz genauso. Wenn Sie an einem Mikrofon sitzen, in einem Rundfunkstudio, können Sie sich das Publikum bestenfalls vorstellen. Mhm. Wenn Sie auf einer Bühne stehen, dann öffnen Sie sich natürlich, dann möchten Sie sich öffnen, dann möchten Sie bestenfalls ein kleines Geheimnis mit sich herumtragen. Aber eigentlich möchten Sie etwas erzählen, möchten etwas sagen, möchten das Publikum umarmen. Das reine Hausmusik machen ist bei weitem nicht so befriedigend als die Tricks, die man sich angeeignet hat, öffentlich vorzuführen.
Wir machen jetzt was Sie eben gerade angekündigt haben. Das Publikum umarmen, unser vorgestelltes Publikum. Einerseits mit Geschichten von Götz Altmann und natürlich aber auch mit Musik. Mit der beginnen wir auch jetzt in dieser Stunde. Und zwar vom aktuellen Album, der Song »Man müsste Klavier spielen können«.
Sie avancen, er wird von ihr mit Zärtlichkeit belohnt. Die anderen Männer haben keine Chance. Sie schauen aufs Instrument und sie gucken in den Mund. Man müsste Klavier spielen können. Wer Klavier spielt, hat Glück bei den Frauen. Denn nur er kann mit Tönen den lauschenden Schönen einen Luftschuss der Liebe erbauen. Hättest du auch Klavier spielen lernen können.
Einer, der es gelernt hat, der Klavierspielen gelernt hat, ist heute unser Gast Götz Altmann. Man müsste Klavier spielen können. Vom aktuellen Album L-I-E-B-E. Nee, die Punkte habe ich noch vergessen. L.I.E.B.E. Liebe. Mhm. Herr Altmann, jetzt habe ich Ihnen Ihren Tusch hinten versabbelt.
Nein, wunderbar. Schöner kann man es nicht machen.
Ich habe mir jetzt die ganze Zeit vorgestellt, wie die Leute mit Kaffeetasse durch die Küche swingen, oder? Stellen Sie sich das jetzt auch so vor?
Ja, ich stelle mir oft vor, wie das Publikum reagiert auf die Aufnahmen. Ich stelle mir oft vor, in welchen Situationen Musik gehört wird. Das tue ich übrigens auch, wenn ich eine Rundfunksendung zusammenstelle. Ich frage mich, wie viel Prozent der Hörerschaft sitzt im Auto und kann dem quasi nicht entfliehen? Wie viel Prozent macht irgendwas im bastelt Schiffsmodelle im Hobbykeller oder schraubt am Auto rum oder probiert ein Kochrezept aus? Radio ist ja eine Hintergrundskunst, anders als Fernsehen, was einen dazu verdonnert, vor der Mattscheibe sitzen zu bleiben. Aber Rundfunk ist ja etwas, was das Leben wirklich begleitet, im besten Sinne des Wortes. Und dann macht man sich manchmal schon Gedanken darüber, was wird gerade so, vielleicht auch schöne Dinge.
Ja.
Vielleicht tragen wir gerade dazu bei, dass die Weltbevölkerung eine Steigerungsrate erfährt. All das wissen wir nicht.
Oh, das würde mich auch freuen. Ja. Das Lied komponiert und was wir eben gehört haben, haben Friedrich Schröder und Fritz Beckmann. Die beiden haben in den 30er Jahren zusammengearbeitet. Eine ganze Reihe von Schlagern haben die zusammengeschrieben. Gibt es eigentlich eine Geschichte zu dem Stück? Jetzt mal jenseits dessen, was wir uns vorstellen, was die Leute vielleicht beim Hören machen würden.
Ja, es ist eines der Stücke, die speziell für die Verwendung in Filmen geschrieben worden sind. Wir müssen uns heute eigentlich vergegenwärtigen, dass egal ob in Amerika oder in Deutschland, dass in der alten Zeit ja Schlager oder Unterhaltungslieder nicht einfach so geschrieben worden sind, sondern die wurden immer als halbes Dutzend verfasst für einen Film, für eine Revue, für ein Musical, für eine Operette. Und wenn bei diesem halben Dutzend oder manchmal waren es auch mehr Stücken ein oder zwei Erfolgsnummern dabei waren, dann war eigentlich das Klassenziel erreicht. Johannes Heesters hat das im Original gesungen und es war etwas, das vom Gestus her, von der eigentlichen Ausstrahlung her ein Stück war, das wirklich mehr in eine Wiener Operette, sagen wir, des frühen 20. Jahrhunderts gepasst hätte, als in einen unterhaltenden Musikfilm der Mid-40er Jahre.
Wo wir uns ja vorstellen können, welche Zeit tatsächlich da oder wo wir wissen, wie die Zeit drumherum, wie das drumherum her aussah.
Ja.
Wir hören nachher noch mehr Titel von Ihrem Album, einen zumindest noch. Was haben die Lieder eigentlich gemeinsam? Also wie tief graben Sie sich ein, um sie da zusammenzustellen?
Es gibt verschiedene Kriterien, wenn man ein Programm oder ein Album zusammenstellt. Erstmal denke ich, ist es das schiere, pure Gefallen am Song selber. Dann kommt die Frage, hat er einen kleinen Gag, einen Witz, einen besonderen Effet, etwas, das ein Schmunzeln auf die Gesichter bringt. Nicht einfach nur, das war ein Lied mit einem platten Witz, sondern es sollte in irgendeiner Weise noch einen Dreh bekommen, aus dem man auch als Interpret was machen kann. Es kann im Übrigen auch umgekehrt so sein, wenn ein Lied wirklich ganz besonders melancholisch ist. Gibt es auch da, also da bin ich auch von nichts bange, gibt es auch da immer noch eine Dimension, die man zu erreichen trachtet, durch ein Arrangement, durch eine Interpretation, durch ein bisschen Humor, durch etwas bittersüßen Humor vielleicht auch. Dann ist es die Frage einfach einer interessanten Melodie, die man als Arrangeur auch gut bearbeiten kann. Ich mache mir auch immer Gedanken halt um das Drumherum. Nehme ich ein Orchester, mache ich es mit meiner Kernband, wer spielt das Solo, was für Ensemble-Parts haben wir. Also das sind die Fragen, die sich jeder Arrangeur stellt. Aber für einen Arrangeur ist ja die Komposition im Grunde der Rohling, an dem man arbeitet. Selbst wenn es ein gut erprobter und ausgetesteter Rohling ist, wie man müsste Klavier spielen können. Aber als Interpret und Arrangeur versucht man immer noch eine ganz kleine andere Dimension hinzuzufügen. Ja, und dann kommt als letztes natürlich und nicht, last but not least, nicht am unwichtigsten die Frage dazu, ist es überhaupt ein Lied für mich? Also kann ich es interpretieren? Kann ich es singen mit meiner Stimme?
Ja.
Kann ich es darstellen? Kann ich es 250 Mal auf der Bühne singen, ohne dass es mir langweilig wird?
Also probieren Sie immer erstmal aus und denken so, das ist ein Song für mich.
Ja, also es gibt so kleine, ich sag mal, Präarrangements, wirklich nicht mehr als kleine Sketches auf einem Bierdeckel, mit dem man zunächst erstmal ins Studio geht, in den Proberaum geht und dann gebe ich meinen Musikern diese Zettel und sage, Jungs, das spielen wir jetzt mal. Und dann sagt man manchmal auch nach 2 Minuten, komm, schmeiß es weg, das ist nichts für mich. Manchmal möchte man aber auch nicht glauben, dass ein Lied nichts für jemanden ist. Ich weiß, ich habe vor 9 Jahren für mein Paris-Album Du lässt dich gehen gemacht, Tüte Salé von Charles Aznavour. Und da hat es, glaube ich, 5 oder 6 verschiedene Arrangements gebraucht, bis man irgendwann gemerkt hat, jetzt kommen wir, jetzt kriegt das Ganze einen Rahmen, den man auch füllen kann. Vorher war ich immer der Überzeugung, so sehr ich das Lied mochte, es ist nur gar nichts für mich. Und dann wird es doch plötzlich was für mich.
Also man kann sich dem auch annähern. Sie selbst haben jetzt, wenn man mal diesen Titel ganz platt nimmt, man müsste Klavier spielen können, dem haben Sie ja sich nun wörtlich angenommen. Wann haben Sie eigentlich angefangen?
So richtig mit 8 Jahren.
Mit acht. Was hat Sie gefesselt am Klavier?
Ich hatte schon vorher eine Liebe zum Klavier gefasst im Kindergarten. Ich war, wie sich das in Münster gehört, in einem katholischen Kindergarten, St. Josef. Und da stand ein Klavier in dem größten Raum, in dem so kleine Sommerfeste, Nikolausfeiern und dergleichen abgehalten wurden. Und dieses Klavier wurde von der den Kindergarten leitenden Ordensschwester an diesen hohen Festtagen aufgeschlossen. Das war schon ein fast mystischer Vorgang, ja. Und dann spielte sie ein bisschen und wenn es besonders schön sein sollte, dann wurde ein Rentner aus der Nachbarschaft angeheuert, der dann für uns Kinder so kleine Charakterstückchen gespielt hat oder Lieder zum Mitsingen oder Weihnachtslieder. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also dass dieser Kasten dann aufgeschlossen wurde und sich jemand dran setzte und einfach in die Tasten haute und es klang so wunderbar.
Da wollten Sie mitmachen.
So wie aus einer anderen Welt, das wollte ich unbedingt haben. Und da habe ich meinen Eltern sofort eröffnet, es müsse ein Klavier sein. Und dann wurde erstmal sehr, sehr überrascht geguckt. Das hat in unserer Familie keinerlei Tradition. Und dann wurde erstmal eine Blockflöte angeschafft.
Ne? Oh,
man wollte
schön.
Mal sehen, ob der Junge auch dabei bleibt, ob das mit der Musik auch wirklich was ist. Und nachdem ich ein Jahr lang oder anderthalb Jahre lang Blockflöte gespielt habe, stand dann plötzlich wirklich ein Klavier da.
Das heißt, dem jungen Götz war es tatsächlich ernst mit der Musik. Also
absolut.
Wenn man sich über die Blockflöte zum Klavier kämpft.
Ja, und es war dann auch so, dass es, wie gesagt, es hatte keine Tradition in unserer Familie, dass man irgendeinen Ansatz suchte, wie man das Klavier in die Familie bringt und wie man sich der Sache nähert. Dass es zum Beispiel sowas gab wie staatlich geprüfte Klavierlehrer oder so, das wussten meine Eltern überhaupt nicht. Da gab es in der Nachbarschaft einen älteren Herrn, Herr Herzig, der in seiner Jugend noch Stummfilmbegleiter in Polen gewesen ist. Also das war, wir reden hier von 1965. Da waren die Stummfilmbegleiter gerade so alt, wie ich jetzt bin. Und dieser Herr Herzig war ein Rentner und der wurde dann von meiner Mutter so beim Kramladen, beim Tante-Emma-Laden in der Ecke gefragt, ob er denn auch Unterricht gäbe. Nö, sagt er, hätte er noch nie gemacht, aber ja, den Götz, den kennt er und den findet er nett und warum denn nicht? Und da bin ich halt zweimal die Woche zu Herrn Herzig, ja, mit so einer kleinen, richtig extra so eine kleine Kunstledermappe, in die Noten dann gesteckt wurden. Und dann bin ich dann immer den ganzen weiten Weg von 50 Metern von unserer Wohnung zur Wohnung von Herrn Herzig gegangen und habe dann dort Klavierunterricht bekommen.
Und haben das offenbar sehr genossen. Und Herr Herzig hat Ihnen dann auch die Filmmusik gleich nahegebracht. Wir waren ja eben schon bei Filmmusik.
Ja, also Herr Herzig war vor allen Dingen jemand, für den die Noten der großen Meister eigentlich mehr eine unverbindliche Empfehlung waren. Er war immer darum bemüht, aus einem schönen Stück von Mozart ein noch schöneres Stück von Mozart zu machen. Das heißt also, er hat überall noch kleine Ornamente untergebracht, extra Akkorde, hat mich ermuntert, die linke Hand oder den linken Teil des Militärmarschs von Schubert, den wir für vier Hände arrangiert hatten, noch eine Oktave tiefer zu spielen, damit es mehr Krach machte. Ja, also das war so der pädagogische Ansatz von Herrn Herzig.
Das Original stammt von Otis Redding, der den Erfolg leider dieses Songs gar nicht mehr mitbekommen hat, weil er kurz nachdem er ihn geschrieben hat, tödlich verunglückte. Hier hören wir einen der bekanntesten Jazzmusiker, der hat sich dieses Hits angenommen, Nils Landgren. Und die Posaune, die bläst der Schwede auch selbst. Götz Alsmann ist hier zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Sie kennen Nils Landgren, haben Sie mir gerade gesagt.
Ja, wir sind uns öfters begegnet, noch in der Zeit, auch als er Posaunist bei der NDR Big Band war. Und das Letzte, was wir gemeinsam gemacht haben, war, dass wir den Jazz-Echo zusammen moderiert haben.
Sehen Sie, alter Bekannter, so treffen Sie sich hier wieder im Radio. Ich habe Sie vorhin als Multiinstrumentalisten vorgestellt. Posaune gehört aber nicht dazu, oder?
Nein, die Blasinstrumente bilden für mich ein großes Mysterium.
Ein Mysterium, sehr schön gesagt. Wie sind Sie auf das für andere Mysterium Banjo gekommen?
Ach, eine jugendliche Begeisterung. Ich habe mich für Jazzmusik interessiert, vor allem für ältere Jazzmusik, als ich na, 10 war, vielleicht 11. Und dann bin ich zur lokalen Bücherei gefahren, Musikabteilung, Stadtbücherei Münster. Und da gab es tatsächlich eine Jazz-Ecke. Das waren so ungefähr 40 Regalzentimeter. Und Eines dieser Bücher
passten da rein an die Bücher.
Eines dieser Bücher war die Autobiografie von Eddie Condon, einem Gitarristen und Banjo-Spieler, der als Bandleader vor allen Dingen nach dem Krieg sehr bekannt wurde, weil er den traditionellen Jazz sehr hochgehalten hat, aber der in der Original-Hot-Jazz-Zeit tatsächlich Banjo-Spieler und Gitarrist war für Leute wie Big Spider Becke, Paul Whiteman, Red McKenzie, also ein paar Legenden der Jazzmusik. Und der hat eine sehr, sehr lustige Autobiografie geschrieben, die damals auch in deutscher Sprache herauskam. Und dieses Buch geriet in meine Finger und ich dachte mir, toll, Banjo spielt, das ist überhaupt so ein tolles Instrument, so wunderschön. Und dann habe ich mir eins zum 12. Geburtstag gewünscht und das habe ich auch bekommen.
Nachdem das Klavier ja auch schon gespielt wurde, hatten die Eltern also quasi Zutrauen gefasst.
Ich hatte meine Seriosität als Musiker da schon eindeutig unter Beweis gestellt.
Das finde ich übrigens interessant. Sie hatten ja auch gesagt, also von zu Hause war jetzt, Sie kommen jetzt nicht aus einem Haushalt, wo ständig irgendwie Klavier oder klassische Musik oder wie auch immer die kulturelle Bildung so ganz rumschickt, oder?
Klassische Musik schon. Gehört wurde Musik sehr viel, geliebt wurde Musik sehr. Es wurde nur nicht selber Musik gespielt.
Ja, ja.
Aber meine Eltern waren das klassische, ich sage mal im klassischen Sinne, begeisterte Publikum.
Weil ich mich nämlich gefragt habe, also Musikförderung, wie klappt das eigentlich? Also so damals war in Schulen ja jetzt auch noch nicht irgendwie das Musikinstrumentenkarussell oder so gängig. Nein. Sie haben das alles so aus sich, weil sie, das war eben interessant zu hören, in der Bücherei also auf die Jazz-Ecke gestoßen. Mhm. Also wie entwickelt sich sowas? Was denken Sie? Wie kann man das fördern?
Ich glaube, dass das große Glück meiner Zeit war, dass es wenig Fernsehen und kein Internet gab. Ja. Also wenn Kinder etwas wollten, mussten sie es aus sich heraus entdecken. Es wurde nicht mal eben der Rechner angeworfen und man klickte sich mal kurz durch und hatte dann ein paar wohlfeile Informationen, die einen nächste Woche schon nicht mehr interessieren, sondern jedes Interessengebiet wollte wirklich erobert sein.
Musste aber auch akzeptiert werden von der Umwelt. War ja auch nicht immer der Fall.
Das Problem habe ich nicht erfahren.
Also das, denn wirklich Leute mit Offenheit etwas ausprobieren zu lassen, das ist doch wahrscheinlich auch grundlegend, oder?
Ja, waren die Strukturen auch so simpel. Wenn man damals sagte, ich suche ein Buch über irgendetwas und dieses Buch findet sich zu Hause nicht, dann sagte man, geh doch mal in die Stadtbücherei. Und dann ging man, oder in die Gemeindebücherei, dann ging man halt dorthin und fand natürlich irgendwas. Es war jetzt wahrscheinlich nicht auf Weltniveau, aber es war etwas, an dem man sich erstmal festlesen und festbeißen konnte. Und ja, natürlich braucht man natürlich auch Eltern, die nicht sagen, was soll denn der Quatsch? Sondern die sagen, dann setz dich mal aufs Fahrrad und fahr los. Ja?
Die das sogar sagen, wenn man sagt, ich will das beruflich machen. Sie sind ganz früh mit Bands aufgetreten, mit 14, glaube ich.
Ja,
auch schon rumgereist ins Ausland. Mit 17 haben sie die erste Platte aufgenommen.
Ja.
Das hört sich eigentlich an, als ob das total gepusht worden wäre. Aber es muss.
Nee, gepusht ist nicht das richtige Wort. Ich würde sagen, gefördert. Also ich bin zu nichts gezwungen worden. Ja, es war halt nur, irgendwann gab es mal ein ernsthaftes Gespräch zwischen meinem Vater und mir. Und da war ich vielleicht so 10. Ja. Und hatte, sagen wir mal, gerade nicht so eine besonders große Übemotivation. Es wurde ja jeden Tag eine Stunde geübt. Das ist ja heute auch unüblich. Heute üben ja Kinder, die Klavier lernen, vielleicht 20 Minuten, wenn es hochkommt. Na, außer natürlich, man hat so Eislaufmuttis. Dann übt man jeden Tag von 6 bis 7 und danach wird gefrühstückt. Ja. Aber,
dann in die Schule.
aber damals war es eben so, wenn man Klavierunterricht hatte, wir reden von den Mit-60ern, dann wurde eine Stunde geübt. Und ich hatte keine Lust. Ich hatte Lust zu spielen, aber keine Lust zu üben. Und dann sagte mein Vater, pass auf, Junge, das ist ein wirklicher Klimmzug. Wir haben dieses Klavier hier stehen, das ist auch nicht einfach so ins Haus geflogen. Und der Herr Herzig macht es auch nie umsonst. Und das ist mir auch nicht zu viel, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Aber das muss in irgendeiner Weise auch respektiert werden. Dieser Umstand muss respektiert werden. Wir können jederzeit aufhören mit dem Projekt. Habe ich mir gedacht. Nö, das möchten wir dann auch nicht.
Und der meint das ernst.
Der meint das ernst.
Und dann meinten Sie.
Und das war auch ein ernsthaftes Gespräch. Das war ein ganz seriöses Gespräch, in dem mir die Situation überzeugend klar gemacht wurde.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? Dieses tatsächlich das Interesse des Kindes wahrnehmen, ernst nehmen und dann aber auch Konsequenzen wahrscheinlich aufzeigen. Wenn wir jetzt mal einen Riesensprung machen, wir waren eben, glaube ich, Mitte der 60er, haben Sie gesagt, jetzt gehen wir mal, Sie haben dann Musikwissenschaft studiert und sind zum Radio gegangen, also wieder beim Radio. Sie haben angefangen als Professor Bob.
Genau.
Ja, ich hatte Ihr alter Ego wird oft gesagt.
Ja.
Was wollte Professor Bob?
Die Sache ist schnell erklärt. Ich habe ja auch geschrieben für Musikmagazine und war aber gleichzeitig auch ausübender Musiker und wollte diese beiden Personae nicht miteinander verquirlen und hatte mir deshalb ein Pseudonym ausgedacht, unter dem ich geschrieben habe. Und Professor Bob, der Originalprofessor Bob, Bob mit P am Ende, so wie Bebop, war ein Jazz-Disc-Jockey in den 40er Jahren in Amerika. Und ich dachte mir, mein Gott, das ist so ein Name, der liegt so rum, den übernehme ich jetzt einfach. Und habe dann unter diesem Namen geschrieben und dann ab 1985 auch Rundfunksendungen gemacht, auch unter diesem Alter Ego. Und das war eigentlich eine gute Idee. Es gab mir so eine, ja, so eine andere Existenz. Also es ist ja so, wenn ein klassischer Musiker sich über Musik äußert, über Musikgeschichte äußert, wenn er Musik analysiert, wenn er sich über die großen Komponisten äußert, über sein Repertoire, wenn er gleichzeitig auch Musiktheoretiker und Musikwissenschaftler ist, finden das alle vollkommen in Ordnung. Das erwartet man sogar von einem Dirigenten, von einem Klaviervirtuosen, von einer Sängerin. Wenn das aber im Unterhaltungsmusikbereich passiert, dann sagt man sich, na, der meint es aber auch nicht ernst mit der Musik, der geht ja viel zu akademisch ran. Ja, was soll das denn? Also man darf sich oder man durfte sich quasi nicht wissenschaftlich oder sehr reflektiert über seine Musik äußern, außer man machte vielleicht eine sogenannte progressive Rockmusik. Aber wenn man nun wirklich im Schlager oder in der wirklich gängigen Unterhaltungsmusik tätig war, dann durfte man diesen theoretischen Ansatz möglichst nicht verbreiten. Auch viele Managements waren sehr unglücklich, wenn die Künstler plötzlich anfingen, sich musikwissenschaftlich zu äußern. Also dachte ich mir, ich gehe der Sache aus dem Weg. Für die Theorie habe ich den Professor Bob, für die Praxis habe ich meinen wirklichen Namen.
Ach so, ich dachte jetzt gerade, Sie seien quasi ein Kämpfer dafür. Also, nein, Sie haben es versucht, dann auf zwei Wegen zu...
Ja, irgendwann wurde der Professor Bob auch überflüssig. Irgendwann war das Geheimnis keins mehr und irgendwann habe ich aufgehört, dieses Pseudonym zu benutzen.
Irgendwann haben Sie
auch kein Pseudonym mehr war. Jeder wusste, wer ich war.
Ja. Irgendwann haben Sie versucht oder nein? Irgendwann
Man redet sich ja ein, es ist ein Pseudonym, aber es ist keins.
Das soll ja eigentlich letztlich auch keins sein. Man will ja auch erkannt werden,
so ist es
mal so zu sagen. Sie sind dann auch erkannt worden, auch optisch erkannt worden, weil Sie vom Radio auch ins Fernsehen gewechselt sind. Mhm. Roxy, eine Sendung für den jungen Menschen.
Jungen Erwachsenen.
Also so, wie es jetzt im WDR annonciert wird, heißt es Roxy für den jungen Menschen oder sagen wir auch jungen Erwachsenen. Finde ich genauso schlimm. Das war nämlich Mitte der 80er Jahre, klingt aber wirklich nach Anfang der 60er, oder?
Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil, wenn ich das sagen darf.
Ich rede ja vom Titel. Der macht Geschmack auf die 60er.
Genau, es war eben eine Sendung, die sich nicht an Teenager richtete. Roxy sollte ein Magazin sein, das sich an die Mid-80er, an diese neue Pop-Generation wandelte. Als das so losging mit Milchkaffee und Weißwein statt Dosenbier. Und als man so dann sich einen Filmgeschmack zulegte und als man sich ein bisschen unterscheiden wollte von dem elenden Dasein als Gymnasiast, für dieses Publikum wurde ein Fernsehmagazin gemacht. Roxy, das Magazin für den jungen Erwachsenen. Allerdings ist man den eigenen Ansprüchen dann auch nicht wirklich gerecht geworden. Ich weiß noch, meine erste Reise als Moderator führte mich dann nach Edinburgh, wo ich ein Interview mit der damals für ungefähr 10 Minuten ungeheuer angesagten Band Zig Sputnik führen musste. Dieses Interview führte zu nichts, die Band führte zu nichts, die Reise führte zu nichts und dann kam man zurück, konnte aber allen erzählen, ach, für meine erste Sendung bin ich extra bis nach Schottland gefahren.
Also eine gewisse Wichtigkeit war schon auch da.
Naja, getreu der Devise, dass der Arm des Künstlers immer nur so lang sein braucht, dass man sich selber damit auf die Schulter klopfen kann.
Also ein großes Selbstbewusstsein und ein gewisser Darstellungsdrang ist Ihnen auf jeden Fall nicht fremd.
Nein, nein, nein. Also ich war der in der Schule auch immer aufgezeigt hat, wieder nichts wusste.
Einfach, was haben Sie denn gesagt?
Ich konnte nicht ertragen, dass niemand aufgezeigt hat. Das war ein unerträglicher Zustand. Also so habe ich es gemacht. Ja, das führte regelmäßig zu schulischen, peinlichen Situationen. Aber zumindest habe ich was gesagt.
Einer, der immer aufgezeichnet hat, wenn auch nicht gefragt wurde. Dieses ganze große Talent konnten Sie ja auf jeden Fall sehr publikumswirksam einbringen in der Sendung Zimmerfrei mit Christine Westermann, mit der Sie, glaube ich, extrem bekannt geworden sind über weite, weite Grenzen hinaus. Und ich habe jetzt wiederum mal gelesen oder beziehungsweise als die letzte Sendung war, es ja jetzt auch schon eine ganze Weile her, es hat tatsächlich als Sommerlochfüller angefangen. Also
ja,
keiner hatte Vertrauen zu diesem zu diesem Format, was dann so eingeschlagen ist? Auch interessant.
Doch, man vertraute für 6 Wochen darauf. Mhm. Der WDR hatte in seinem Fernsehprogramm zur späten Stunde eine Reihe von Magazinen, die sich täglich abwechselten. Und irgendwann stellte man kurzfristig fest, dass es ja für alle diese Magazine eine Sommerpause geben muss. Also hatte man plötzlich 3-mal die Woche eine Stunde zu füllen. Und dann dachte sich ein junger Redakteur, diese Sendung wirklich bei einer Flasche Rotwein mit seiner Frau am Küchentisch zusammen aus.
Hm. Wahrscheinlich kann nur da so eine Mischung aus Anarchie, Blödelei und tiefen Gesprächen überhaupt entstehen, oder?
Wir wussten aber noch nicht so genau, wohin das führen sollte. Dann war die Grundidee, es sollte ein Mann aus der Unterhaltung und eine Frau aus dem Journalismus als Gastgeber fungieren. Und das war ja schon mal ein ganz neuer Ansatz. Die normale Fernsehregel bis dahin wäre genau umgekehrt gewesen. Ja? Und dann wurden es Christine Westermann und ich. Und das Hauptkriterium war, wer hat Zeit? Es war wirklich
wer
ganz kurz. Wir reden hier von wenigen Wochen vor der ersten Sendung. Wenige Wochen vor der ersten Sendung wird entschieden, dass man es macht. Einer denkt sich was aus. Und wer hat Zeit? Das hätten theoretisch ja auch Karl Moik und Sabine Christiansen sein können damals. Aber wir hatten halt Zeit, Christine und ich. Und dann waren das 6 Wochen. Nach der ersten Woche waren die Kritiken verheerend. Also wirklich vom allerverheerendsten. Und dann haben wir einfach weitergemacht. Und so nach etwa 3 Wochen sagten dieselben Kritiker, da passiert irgendwas. Mhm. Irgendwas ist mit der Sendung, wir wissen noch nicht so richtig, bleiben Sie dran, wir informieren Sie weiter. Und nachdem die 6 Wochen rum waren, dann riefen alle, das muss unbedingt weitergehen. Und da gab es eine Abschiedsparty nach diesen 6 Wochen. Und Nikolaus Brender, damals im WDR zuständig für solcherlei Experimente, hielt auf der Abschiedsparty eine kleine Rede. Und sagte, ja Leute, sollen denn Christine und Götz weitermachen mit Zimmerfrei? Ja, toll. Und dann verabschiedete ich mich von ihm und dann sagte er, also passen Sie auf, Sie müssen sich entscheiden. Wir machen das weiter nächstes Jahr, aber es ist noch lange hin. Wir wollen im Januar, Februar sowas anfangen. Überlegen Sie sich das. Vierteljahr haben Sie Zeit. 2 Tage später fahre ich mit der Familie an die Nordsee. Ich habe gerade die Autobahnauffahrt Münster Süd verlassen. Da klingelt das Handy. Ich fahre rechts ran. Ja, Brenda, was ist los? Machen Sie es oder machen Sie es nicht? Ja. Und habe ich gesagt, bis wann muss ich mich entscheiden? Ja, jetzt. Ja, und dann habe ich gesagt, na, in Ordnung. Und das war sicherlich die weitreichendste Entscheidung, die ich hätte treffen können. Und es war aber zweifellos der größte Erfolg meines Berufslebens.
Sie haben gesagt, angefangen hat das aber mit verheerenden Kritiken. Jetzt im Nachhinein kann man da ja irgendwie schmunzelnd draufblicken. Wie war Ihnen denn damals zumute?
Ehrlich gesagt war mir das fast wurscht, denn ich wusste ja, in 6 Wochen ist es eh vorbei. Ja. Ich hatte gar keine Illusionen. Wir waren im 3. Programm abends um 22 Uhr. Ich dachte mir, es guckt sowieso niemand. Und wie gesagt, es ist ganz schnell vorbei. Das wird ganz schnell vergessen werden. Und ich weiß auch gar nicht, wie Christine mich findet. Und wir waren, als wir den Trailer gedreht haben für die Sendungsmacher, waren wir noch per Sie. Ja, wir kannten uns überhaupt nicht. Christine hatte überhaupt keine Ahnung, wer ich war.
Aber das war wahrscheinlich auch genau das Spannende an dieser Sendung. Ja. Wie entwickelt man denn eigentlich, was denken Sie, gute Formate, die sich eben auch was trauen?
Ich glaube, man muss diesem Wort gerecht werden. Man muss ein Format sich entwickeln lassen. Aber heutzutage ist es so, es klingt wirklich wie Opa erzählt vom Krieg, wenn ich sage heutzutage, aber es ist wie mit der Musik. Wenn Sie früher ein Lied geschrieben haben, und ich meine ganz früher, dann haben Sie eine Notenseite aufgeschrieben, sind mit dieser Seite, mit diesem Notenblatt zum Verleger gegangen. Im Büro des Verlegers stand ein Klavier. Dann haben sie am Klavier diesem Verleger dieses Lied vorgespielt. Und dann hat er gesagt, das ist ganz hübsch, das nehmen wir, lassen Sie das Notenblatt mal hier. Und dann wurde ein kleines Arrangement geschrieben und dann hat man eine kleine Probeaufnahme davon gemacht. Und wenn die Probeaufnahme gefunden hat, hat man ein größeres Arrangement geschrieben und so weiter. Dann kam die berühmte Zeit der Demobänder. Ja, wir machen eine Demo, sagt jeder Amateurband, wir machen eine Demo, wir kommen ganz groß raus. Und dann hat man sich wirklich um so ein schröggeliges altes Tonbandgerät versammelt und hat da irgendwas drauf genölt. Und hat gesagt, so, das wird's jetzt. Und dann hat vielleicht jemand in der Schallplattenfirma gesagt, interessantes Lied, jetzt produzieren wir mal ein richtiges Demo in einem Studio. Heutzutage ist es so, dass jeder durch das Home-Recording-Equipment, das man teilweise für kleines Geld kaufen kann, eine nahezu perfekte, professionell klingende Studioarbeit verrichten kann. Das heißt also, wenn Sie heutzutage bei einem Label, einem Verlag oder so eine neue Nummer vorstellen oder wollen sich als Vokalistin oder Vokalist präsentieren, dann müssen Sie schon nahezu ein perfektes Produkt abliefern. Und so ähnlich ist es mit dem Fernsehen auch. Früher war ein Pilot etwas, das im Zweifel vielleicht mal sendefähig war, ja? Aber an dem man dann später noch mit einer gewissen zeitlichen Toleranz herumarbeiten konnte. Und das war zu Zimmerfreizeiten tatsächlich noch gegeben. Wir reden hier vom Jahr 1996.
Wenn ich Sie jetzt so sprechen höre, dann klingt das sehr frustriert von dem, was jetzt ist. Ich meine, über Ihren Arbeitseinsatz können Sie nicht frustriert sein, aber bei dem ganzen Drumherum scheint es mir dann doch harte Arbeit zu sein, für Sie so immer so locker und spaßig rüberzukommen, oder? Wie bringen Sie das zusammen?
Damals mit Zimmerfrei, als das losging, war die Vorgabe des Redakteurs, dass ich eigentlich tun und lassen konnte, was ich wollte. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und ich konnte auch zerstören. Ich konnte was kaputt machen. Wir konnten mit Torten schmeißen. Mhm. Wir konnten Kindergeburtstag für Erwachsene feiern. Und auch Christines Vorgabe war, sei wie du bist, führe deine Interviews so, wie du das möchtest. Lass dir die Zeit, die du brauchst. Wir hatten eine Stunde Zeit für einen Gast. Wir haben 3 bis 4 Spiele gespielt. Wir hatten Zeit, dass jede einzelne Sendung sich wieder neu entwickeln konnte. Zimmerfrei war sein eigenes Demo. Ja, das war die öffentlich ausgelebte Entwicklung. Ja. Von einem Quatsch im Sommer hin zu einem großen Quatsch für 20 Jahre.
Aber Sie sind jetzt wieder in der Vergangenheit. Das sind Chancen, die sich in der Vergangenheit geboten haben. Wir sind in der Gegenwart.
Ich bezweifle, dass es derartige Chancen so ohne weiteres noch in dem Stil gibt, gegenwärtig. Ja? Ich glaube nicht, dass das noch möglich ist. Ich glaube, dass die Nervosität der Bestimmer beim Fernsehen sehr viel größer ist. Man guckt doch deutlich mehr auf die jetzt sofort einzufahrende Einschaltquote, als dass man Dinge sich entwickeln lässt.
Wir lassen jetzt sich wieder eine gute Laune entwickeln, nämlich mit einem der von Ihnen gesammelten Schlager. Götz Alsmann hier, Titelsong von Ich sage jetzt wieder Liebe.
Und noch einmal. Es liebt mich und die Welt ist mein. Heißt immer möchte ich bei dir sein. E heißt ewig denken, B heißt Blumen schenken, E als letztes bliebe, denn das ganze Wort heißt Liebe. Liebe steht seit vielen Jahren schon unter L in meinem Lexikon. Doch seit ein paar Tagen braucht Götzi nicht mehr nachzuschlagen, denn ich lieb nur dich allein. Und ich möchte glücklich mit dir sein, denn ich lieb nur dich allein.
Was für ein schöner Liebessong. Götz Alsmann hier von seinem aktuellen Album Liebe. Herr Alsmann, erzählen Sie was zu diesem Song. Der ist ja nun auch schon, also natürlich, wie alles Versammelte aus den 60er Jahren. Bert Kempfert haben wir jetzt, glaube ich, gehört.
Genau, ein Lied von Bert Kempfert. Ein Song, der international zum Hit wurde durch die Version von Nat King Cole. Und das zu einer Zeit, als Bert Kempfert halt viele, viele Lieder in Amerika und somit auch international platzieren konnte. Und viele sind überrascht zu erfahren, dass das im Ursprung ein deutscher Schlager ist. Ja. Weil es alle mit Nat King Cole in Verbindung bringen, der übrigens auch den deutschen Text selber mal aufgenommen hat. Oder sagen wir so, er hat das Lied in einer Sprache aufgenommen, die er für Deutsch hielt. kaum zu verstehen. Aber es war halt eine, auch hier auf Deutsch natürlich sehr bekannte Nummer von Gerhard Wendland gesungen. Aber das wurde alles gesmashed durch den Welterfolg von Nat King Cole. Der sieht natürlich fantastisch gesungen.
Sie haben ihn jetzt quasi wieder reanimiert, auch das Original. Es liegt Ihnen überhaupt daran, Schlager anders wieder hervorzukramen. Sie haben vorhin, glaube ich, schon Ihre Pariser Platte erwähnt. Das war eine Trilogie. Sie haben in Frankreich, in den USA und in Italien nachgeschaut. Wie gehen die eigentlich mit ihrer Unterhaltungsmusik um?
Ja. Und wir sind auch dort gewesen in legendären Studios und haben dann dort halt Lieder des jeweiligen Gastlandes mit historischen deutschen Texten aufgenommen. Zum Beispiel Cole Porter Songs gibt's schon seit den 30er Jahren auf Deutsch. La Mer wurde 1946 von Charles Trenet gesungen. Ein Jahr später bereits gab's die deutsche Fassung von Liselotte Malkowski. Also man hat sehr, sehr schnell reagiert damals und all diese Lieder auch in deutscher Sprache gesungen. Sehr hübsche Texte zum Teil. Und darum haben wir uns bemüht und haben das dann in den jeweiligen Ländern in berühmten Studios mit dortigen Teams eingespielt.
Und das machen Sie jetzt eben auf diesem Album auch mit der eigenen, mit der deutschen Musik. Bis zu den 60ern gehen Sie, glaube ich.
Ja, immer. Wir sind sozusagen wieder zurückgekehrt zu dem, was wir vor 25 Jahren begonnen haben, eben diesem ich sage mal, Kreuzzug für das, was ich für qualitätvollen deutschen Schlager halte.
Aber wo Sie es gerade sagen, zum Abschluss nochmal, dieser Kreuzzug, ist der jetzt eigentlich, ja, sind Sie da ein Stück weitergekommen? Was meinen Sie? Oder wird der, also Schlager hat immer noch so einen Beigeschmack hier.
Ja, gut. Aber wenn wir den Schlager bemitleidend, lächelnd in die Tonne kloppen wollen hier, dann muss man natürlich sagen, wir beachten dabei immer nur einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt von 120, 130 Jahren Musikgeschichte. Wenn der negativ beleumundete Schlager genannt wird, dann haben wir entweder Leute, die sich damit beschäftigen, die den aktuellen Schlager nicht leiden können. Die sagen, das ist Ballermann-Musik oder immer nur Helene Fischer, das kannst du auch nicht sein. Da gibt's ja, ist ja auch sehr leicht, da irgendwas zu. Oder man schimpft über die Musik der 70er Jahre, über Dieter Thomas Hex-Hitparade, über die Schlagerzeit von Chris Roberts, ich bin verliebt in die Liebe, sie ist okay, hey für mich. Man vergisst aber natürlich, dass dieses Wort viel älter ist, dass es gar kein musikalisches Genre ist, sondern lediglich die Bezeichnung für deutschsprachige Unterhaltungsmusik. Und da sind wir dann ganz schnell in den 20er Jahren oder bei Kaisers Zeiten, wir sind in der silbernen Operette, wir sind in den vortrefflichen kabarettistischen Schlagern der frühen 50er Jahre. Es gibt so viel Musik zu entdecken und vergessene Musik aus der Zeit.
Ich habe gelesen, Herr Alsmann, dass Sie sämtliche Radiosendungen mit Platten aus Ihrem eigenen Archiv bestücken können. Aber Sie sammeln ja noch viel mehr, nicht nur Platten.
Das stimmt.
Was Sie nicht sammeln vielleicht? So?
Es gibt vieles, was ich nicht sammle. Es gibt auch Dinge, von denen behauptet wird, ich würde sie sammeln, die ich gar nicht sammle. Aber in der Tat, die Sammelleidenschaft hat mich auch früh gepackt, jenseits jetzt von frühkindlichen Briefmarkenalben mit Briefmarken aus diesem Päckchen, 50 Tiermarken aus Polen für 2,50 Mark. Nein, ich habe irgendwann früh angefangen, Flohmärkte zu besuchen. Ich habe mich als junger Bursche für bestimmte Designsachen interessiert und habe angefangen, neben den Schellackplatten dann auch alte Nachkriegsherrenmagazine zu sammeln. Deutsche Keramik der 50er Jahre, Murano-Glas, eigenartige Musikinstrumente, verschiedene, zurzeit habe ich zum Beispiel eine ganz intensive Sammelphase für kleine bronzene Werbefiguren aus alter Zeit. Früher gab es wirklich Werbefiguren aus Bronze, kleine Eisengießereien oder Hersteller von Rechenmaschinen.
Und wo finden Sie das? Sie gehen immer noch auf Flohmärkte vor allem.
Zurzeit gehe ich nicht gerne auf Flohmärkte. Zurzeit gehe ich nirgends hin.
Im Moment gibt es ja das auch alles nicht. Da haben Sie recht. Sie sammeln vor allem etwas, was tatsächlich mehr ideell ist. Sie waren, also Auszeichnung, Krawattenmann 2004, Sie waren Brillenträger des Jahres, Sie haben die Goldene Stimmgabel, Echo gleich zweimal, den Grimme-Preis, Münchhausen-Preis und den Verdienstorden von Nordrhein-Westfalen. Ich hoffe, jetzt habe ich keinen wichtigen vergessen. Welches ist Ihnen denn?
Ich war auch mal der Klavierspieler des Jahres. Aber
und welcher macht Sie besonders
stolz? Da kann man nur sagen, Sie setzen sich wieder hin. es war eben nicht der Pianist des Jahres. Und mein Vorgänger war Otto Schilly. Also das war dann mehr so eine Image-Auszeichnung.
Auf welchen sind Sie besonders stolz? Welche Auszeichnung macht Sie stolz? Oder was macht Sie stolz?
Die Auszeichnung, die man... Diese Preise für Musik oder fürs Fernsehen machen einen schon stolz, weil es Jurys gibt, die sowas zusammenstellen. Und diese Jurys bestehen hauptsächlich aus Kollegen. Und ich glaube, es war schon Cary Grant, der, als er seinen Ehren-Oscar bekam, gesagt hat, dass es keine höhere Auszeichnung gibt als die Akkoladen, die Kollegen einem spendieren. Aber ein Preis, den ich mein Leben lang haben wollte... Und den ich dann 2004 wirklich bekommen habe, das war der Krawattenmann des Jahres.
Warum wollten Sie den denn nun ausgerechnet haben?
Dieser Preis wurde Mitte der 60er Jahre zum ersten Mal vergeben an Hans-Joachim Kuhlenkampf, den größten Fernsehmoderator aller Zeiten, den ich als Junge schon so bewundert habe. Das war fast für mich eine Berufsvorstellung, ein Kuhlenkampf zu sein. Und der war der erste Krawattenmann des Jahres. Und später war gefühlt eigentlich Dieter Köthen jedes Mal Krawattenmann des Jahres. Und ich dachte mir, irgendwann muss ich auch mal dran sein.
Und 2004.
Und 2004 ist es passiert. Und ich bin dann zu der Preisverleihung gegangen, zum Deutschen Herrenmodeinstitut nach Krefeld. Und dort habe ich dann einen dreiteiligen Anzug getragen. Warum? Weil ich die erste Krawatte meines Lebens getragen habe, die meine Eltern mir zur Einschulung geschenkt haben. Und die war natürlich ganz kurz. Das war eine Kinderkrawatte. Und die Weste machte es möglich, diese kurze Krawatte unpeinlich zu tragen. Ich habe das in meiner Dankesrede dann auch angekündigt. angesprochen. Trug dann wirklich die original 1964er dunkelrote Strickkrawatte noch ein weiteres Mal.
Die möchte ich irgendwann noch mal wieder auf dem Bildschirm sehen. Dankeschön, Götz Alsmann, für diese Einblicke, für diese netten Geschichten und für die Berufsbezeichnung coolen Kampf als Berufsbezeichnung selber schon. Sehr schön. Ich danke Ihnen, Herr Alsmann, einen schönen Tag wünsche ich Ihnen.
Wünsche ich Ihnen auch. Bleiben Sie gesund.